und kümmern uns ab jetzt ein bisschen mehr um den verletzten, gekränkten Mann oder angeblich verletzten, gekränkten Mann.
Ja, was steckt dahinter? Stimmt das überhaupt?
Ja. Männerkram, der Podcast mit Olli und Till über Männerwelten.
Ja, hallo, hier sind wir beiden Männer wieder, die über Männer und Männlichkeiten reden.
Mir gegenüber sitzt der Olli, der ist Coach, Berater, arbeitet viel mit Männern in Krisensituationen. Ursprünglich ist er Diplompädagoge, hetero, verheiratet, zwei Kinder. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, auch mein Gegenüber vorzustellen. Till, freier Journalist, Ausbilder Medienbereich, Diversity-Trainer, schwul und in längere Beziehung schon lebend.
Und in diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wann ist heute ein Mann ein Mann? Vorab, wir sind jetzt nicht die Frauenfeinde oder Antifeministen und wir sind aber auch kein Podcast über Fußball oder Grillzubehör, sondern wir wollen ein bisschen tiefer gucken.
Wobei, Grillzubehör finde ich gar nicht schlecht, jedenfalls
die Schärfe.
Okay. Ja. Nein, also wir gucken uns ein bisschen mal die verunsicherten Männer an, zum Teil auch gekränkten und verletzten Männer. Heute wird ja öfter oder schneller auch von Toxic Masculinity, da muss ich selber noch überlegen, was es heißt, also toxische Maskulinität, gesprochen. Und man findet weit über 10 Millionen Treffer bei Google. Die Gesellschaft wird diverser, uneindeutiger und immer mehr Menschen sind zu sehen, die sich nicht mehr als Mann oder Frau einordnen. Also Rollenbilder verändern sich massiv. Mhm. Das haben wir da an der einen oder anderen Stelle immer schon mal wieder auch im Programm gehabt. Männer reden über ehemalige Tabus wie Depressionen. Und zumindest in den Großstädten sieht man dann auch den einen oder anderen Mann immer mal wieder mit lackierten Fingernägeln.
Das stimmt. Als wir das letzte Treffen hatten,
exakt,
hier in Köln, da hatte auch der Kellner lackierte Fingernägel.
Verraten wir wo? Nein, verraten wir nicht.
Er war übrigens hetero und hat gesagt, er wollte eben auch mal so Männlichkeit in Frage stellen. Und das Spannende ist, was du jetzt gerade gesagt hast, Olli, diese ganzen Veränderungen, die passieren und es gibt Progressivität, glaube ich, zum Teil auch Verunsicherung. Wie geht man damit jetzt um? Manche Leute schreiben ja auch so das Pronomen dazu, ne, his. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine riesige konservative Bewegung, ist so meine Beobachtung, so ein Backlash. Das kann man ja nicht nur an dem Erfolg der AfD ablesen, ne? Wenn man auch mal in Nachbarländer guckt, zum Beispiel nach Polen oder noch ein bisschen weiter nach Ungarn. Da sind Regierungen an der Macht, die sehr simple, fast schon archaische Familienmänner oder Frauenbilder propagieren. Es gibt, finde ich, wenn man sich umguckt, Social Media ist so präsent, sehr viel so, oh, sowohl Frauen- wie auch Männerbilder, ne, von lackierten Fingernägeln bei Frauen eben oder echt so Mucki-Männern, soldatischen Typen, irgendwelchen Influencern, die einen mit Pülverchen zu mehr Männlichkeit und Ausdauer irgendwie coachen wollen, Druck ausüben oder auch so wirklich Mann-Frau-Klischee-Alarm, er trägt sie auf den Armen. Also ich finde, da passiert unglaublich viel gleichzeitig.
Es passiert unglaublich viel gleichzeitig und es sind irgendwie auch Gegenbewegungen, ist so mein Verständnis davon. Und ich würde sagen, wir versuchen einfach mal, das so ein bisschen zu sortieren und kümmern uns ab jetzt in unserem Podcast ein bisschen mehr um den verletzten, gekränkten Mann oder angeblich verletzten, gekränkten Mann.
Ja, was steckt dahinter? Stimmt das überhaupt?
Ja, genau. Ja, gern mit euch und wir miteinander und auch mit neuen Gästen, die dazukommen. Und was geht in der modernen Männlichkeit oder wie geht das überhaupt? Welche Wege gehen Männer und welche vielfältigen Lebensentwürfe finden wir da so vor?
Und da bin ich sehr froh, dass Olli dabei ist, der ja wirklich viel in seiner Praxis coacht, mit Männern in die Beratung geht und vielleicht auch sieht, was gibt es da für Konflikte im Alltag? Wie gehen die dann damit um? Was haben die vielleicht auch für Lösungen gefunden? Und wir wollen diese ganze Debatte, ich empfinde die manchmal als sehr akademisch, um toxische Männlichkeit, Repräsentanz, Safe Spaces von Minderheiten, angebliche Privilegien und so weiter, aus der Bubble so ein bisschen eben rausholen. Ihr merkt es schon an diesen Wörtern, das ist manchmal sehr akademisch, sehr geisteswissenschaftlich, auch sehr, ja, aufgeheizt, wenn man sich das so im Netz anguckt, diese Debatten so ein bisschen in den Alltag. Ist ein hoher Anspruch, wir versuchen es einfach mal. Und Olli, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dieser Praxis. Wie oft, wenn du jetzt so an deine, ja, Beratungen denkst, an die Männer, mit denen du ja primär zu tun hast, wie oft begegnet dir da der verletzte, verunsicherte Mann?
Ja, also ich würde es gerne erstmal ein bisschen drehen wollen, weil die sich natürlich nicht melden mit, ich bin gerade total verunsichert und brauche jetzt mal Unterstützung oder hätte gerne einen vertrauenswürdigen Gesprächspartner, sondern
Vordergrund steht irgendwas anderes.
Es steht meistens ein anderes Thema. Also es geht häufig um berufliche Situationen, dass die Männer tatsächlich eher in so einer Not sind, das erste Mal richtig, weil irgendwo ihnen die Kontrolle entglitten ist. Ne? Mhm. Also es kann sein, dass sie die nächste Karrierestufe nicht erklimmen können, weil die Organisation entschieden hat oder die Firma auf die nächste höhere Führungsebene kommen ab jetzt nur noch Frauen.
Also da spielt dann doch wieder die aktuelle Entwicklung so,
absolut,
so mit
da spielt
rein,
die aktuelle Entwicklung in dem Fall dann auch eine Rolle, oder im Hintergrund lauert auch ein großes Trennungsthema, obwohl es vordergründig erstmal um den Beruf geht, ne? Oder ich habe eine neue Partnerschaft und habe aber auch in den letzten 2, 3 Jahren tatsächlich sehr starke gesundheitliche Einschränkungen. Und dann passiert irgendwie was mit den Männern. Also die sind dann auch häufig sehr bei sich, aber auch gleichzeitig sehr stark im Außen. Passiert auch an der einen oder anderen Stelle mal so eine Zuschreibung von, da sind auch andere mit für verantwortlich, ne? Und ich bin sozusagen sowas wie der Leidtragende.
Also ein bisschen opfermäßig.
Ja, könnte man schon so sagen. Will das jetzt nicht so diskreditierend rüberbringen. Das ist es auch nicht, weil es ja erstmal die Wahrnehmung ist, dass sie nicht ganz alleine in diese Situation gekommen sind. Ne?
Aber dann sind sie doch eigentlich verletzt, wenn sie sagen, ich kriege jetzt keine Führungsposition oder Teamleiterposition, sondern da ist die gleichqualifizierte Frau zum Beispiel und die kriegt das dann. Also eigentlich ist es doch ganz konkret, die sind doch verletzt.
Ja, das können sie nur nicht so benennen. Ne? Also wir können das vielleicht so benennen und ich würde eher sagen, sie sind gekränkt und enttäuscht. Ne, weil sie nicht verstehen, warum sie jetzt aufgrund einfach der Geschlechterzuordnung, ich bin jetzt halt ein Mann, ne, und habe vielleicht auch noch ein sportlich drahtiges Aussehen, ne, und kann mich auch eloquent ausdrücken, dass ich jetzt sozusagen als Schablone diene für mögliche andere Männer, die an einer anderen Stelle halt Mist gebaut haben, ne, sagen wir mal im Sinne von toxischer Männlichkeit und irgendwie ihre Machtposition missbraucht haben. Und dass sie jetzt sozusagen die Leidtragenden sind, ist erstmal schwer auszuhalten, weil sie sich erstmal für ganz normal natürlich halten und sagen, was habe ich denn damit zu tun, dass jemand quasi aus meinem Geschlecht Mist gebaut hat. Aber mir werden jetzt aufgrund von einer neuen Commitment- und Compliance-Regelung in der Firma werden irgendwelche Karrierewege verbaut.
Das Wie gehst du denn dann vor? Also das bedient ja so ein bisschen das Klischee, dass doch es etliche Männer gibt, die so diese Entwicklung gar nicht so verfolgen oder mitkriegen und dann so ein bisschen irritiert sind, wenn sie damit konfrontiert werden. Aber kommt es dann in so einem Beratungsprozess zu so einem zum Auseinanderdröseln von diesen Themen, also was ist mein eigenes Ding, wo bin ich jetzt Leidtragender von gesellschaftlichen Entwicklungen, also eine Reflexion auch von diesem Thema?
Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, weil erstmal bin ich natürlich an dem Mann als solchem interessiert, ne? Also weil der befindet sich ja in der Not.
Du hörst erstmal zu.
Ich höre erstmal zu. Erstmal wirklich zu, was so sein Anliegen ist, was er gerade als schwierig erlebt und wo er stattdessen hin möchte. Also diese Zukunftsorientierung, was soll halt besser werden und wofür braucht er gerade ein Sprachrohr, ein neutrales, also auch einen neutralen Raum und einen sicheren Ort, in dem er sich auch mit all seinen Emotionen dazu auch mal zeigen kann. Ne? Und es geht ja darum, sich erstmal auch selber besser zu verstehen. Mhm. Also was mein eigener Anteil daran auch sein könnte.
Mhm. Tobias Haberl hat ja gerade dieses Buch geschrieben, Der gekränkte Mann, Verteidigung eines Auslaufmodells, wo er auch so ein bisschen versucht, die verschiedenen Seiten zu verstehen. Feministinnen, aber auch Männer, die mit der heutigen Welt zum Teil vielleicht auch nichts mehr anfangen können, weil sie in einer anderen Zeit aufgewachsen sind. Erlebst du dann gekränkte, verletzte, irritierte Männer? Sind die zumindest verunsichert tendenziell? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen, sondern das ist dann doch sehr, sehr unterschiedlich. Und manche, da geht es einfach nur nochmal so zu sortieren, Work-Life-Balance, Beziehungsebenen und so.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr individuell. Das finde ich, das ist generell der Punkt. Also man kann da nichts verallgemeinern. Also man muss immer auf die einzelne Situation gucken. Ne? Die Verunsicherung kommt oder die wird gestärkt bei dem einen oder anderen, dass neben dem, wenn es halt im Job zur Irritation kommt, eventuell dann privat halt auch noch was nicht gerade so rund läuft. Ne? Also dass bestimmte Erwartungen halt aus Sicht der Männer auch von den Partnerinnen in dem Fall an sie adressiert werden. Ne? Also wer sie zu sein haben oder wie sie den Berufsweg planen sollten oder sowas. Dahinter stehen natürlich auch Bedürfnisse der Frau. Also ich habe eher auch den klassischen Typus, den es einfach nach wie vor gibt. Ne? Also Männer, die per se sagen, ich finde die Aufteilung, dass ich als Mann
der Ernährer bin.
Ja, klassisch der Ernährer bin oder mehr verdiene und dafür auch mehr investiere. Und wir haben das auch so miteinander vereinbart. Mhm. Ne? Den gibt es schon dann häufiger immer noch anzutreffen, finde ich auch, wo manches vielleicht sogar so ein bisschen stillschweigend miteinander verhandelt wurde. Ne? Und spätestens, wenn Kinder vielleicht ins Spiel kommen, dann kippt es. Es gibt aber auch die Paare, wo die Männer und Frauen gehen halt beide arbeiten, ganz klar. Und beide sind irgendwie auch zu gleichen Teilen halt an der Erziehung beteiligt oder sowas. Und da ist es interessanterweise häufig schon auch eher die Frau, die sagt: Hör mal, mein Freund, du musst mal ein bisschen an dir arbeiten. Also irgendwas ist da in Schieflage geraten oder was du zum Teil so von dir gibst, das finde ich irgendwie nicht gut. Ne? Das fühlt sich nicht so richtig an. Da ist so eine Wertung drin oder was Abwertendes drin. Das ist ja auch etwas, was sie zum Teil selber erlebt haben. Also sie haben selber Abwertungserfahrungen ja erlebt
Durch Eltern,
durch
Erzieher.
Eltern oder halt Karriere wird blockiert. Damit muss ich mich plötzlich auseinandersetzen. Das ist halt neu, weil dieser Bereich strukturell vielleicht eher so eine Männerdomäne auch vorher war.
Ja, und das meine ich ja, wie sie mit
Ich
diesen
will.
Veränderungen konfrontiert sind, weil das ist was ich bin ja auch viel in Medientrainings, habe meistens mit Journalisten und Journalisten zu tun. Und ich finde es da manchmal selber erschreckend, dass ich mittlerweile auch dieses Wort benutze ich hatte da wieder diese alten weißen Männer. Das ist ja irgendwie total abwertend auch, dieser Begriff.
Ja.
Aber ich merke auch, ich finde es manchmal so schrecklich, wie das Klischee erfüllt wird, dass es so eine Gemütlichkeit, da gibt, sage ich jetzt mal, warum soll ich mich denn jetzt noch mit TikTok beschäftigen? Und da ist wieder so eine neue Technik, brauche ich doch nicht mehr. Was ich da erlebe, dass da Frauen im Schnitt, so wie ich es beobachte, neugieriger sind, offener sind für neue Technologien, wo ich tatsächlich so merke, so Männer sind da manchmal so ein bisschen, also gibt auch Frauen, klar, aber einfach so von der Tendenz, dass da so eine Bere wenig Bereitschaft ist. Ich weiß nicht, ob das ist so meine Beobachtung, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, auch in Workshops.
Ich müsste vielleicht erstmal bei mir selber dann auch anfangen, letzten Endes. Ne? Ich glaube einfach, dass es generell mit zunehmendem Alter anstrengender werden kann, sich mit so vielen Neuerungen und Veränderungen halt auseinanderzusetzen. Vielleicht, weil ich es eine Zeit lang auch nicht gelernt habe oder halt auch nicht musste, weil ich gedacht habe, alles ist relativ stabil und die Welt, so wie ich sie sehe, mit von mir aus einem klassischen Familienbild. Ne? Oder es wird auf jeden Fall schwieriger, im Alter auch nochmal komplett neue Positionen zu beziehen, ne? Oder sich selbst vielleicht auch wirklich nochmal zu hinterfragen, mit welcher Sicht ich auf Geschlechterverhältnisse oder Familienkonstellation oder Machtstrukturen, ne, die durch Geschlechter vielleicht auch festgeschrieben wurden, ne, das nochmal wirklich so richtig anzugehen. Also in Beziehungen könnte ich mir vorstellen, gibt es immer nochmal die Möglichkeit, das auch zu tun.
Ich glaube, auch im Beziehungskontext ist es einfach, aber wenn es so um, ich glaube, das ist auch ein Konflikt, den ich heute sehe. Ne? Wenn ich heute mit 25-Jährigen, ich bin ja so Mitte 40 jetzt, und wenn ich 25-Jährige sehe, ne, für die ist total wichtig, dass sie ihr Pronomen da reinschreiben. Ne? Das kann ja keiner vom Äußeren wissen, ob jemand ein Mann oder Frau ist. Und dann schreiben sie ihren Pronomen rein, ne, dass sie als er angesprochen werden, als sie oder auch als er sie, wenn sie sich nicht in dieses Mann-Frau-Ding so. Und da stehen dann halt 60-Jährige wie ein Ochs vom Berg, was für ein komischer Kram. Ne? So. Ich glaube, darüber kommen auch viele Konflikte, dass da einfach ganz viel an gesellschaftlicher Veränderung passiert, die aber in den Generationen sehr unterschiedlich wahrgenommen, mitgenommen werden. Ne? Ein 60-Jähriger ist in der Regel nicht auf Insta so. Und dafür hat vielleicht ein 25-Jähriger auch nicht die Lebenserfahrung, ne? Um vielleicht auch zu sehen, naja, Pronomen ist jetzt auch nicht alles. Sondern es geht immer auch noch darum, wie gehst du mit jemand um, der vielleicht, ich habe so das Gefühl, diese Lebenswelten, auch von diesen Generationen und dann auch nochmal je nachdem, in welchen Berufen und auf dem Land oder auf der Stadt, die sind schon krass auseinandergegangen. Und diese ganzen Debatten, MeToo und so, das sehe ich ja auch bei mir in dieser Medienbranche, ne? Das war für ganz viele Kolleginnen und Kollegen riesengroßes Thema, das Thema. Und ich habe mal da eine Umfrage gemacht unter Männern, auch wem sagt MeToo was? Und es war dann so ein Jahr nachdem MeToo da war. Und dann kannte das nur die Hälfte der Leute. Ne? Also so, also ich glaube, wir sind einfach eine Gesellschaft, die sehr ausdifferenziert ist. Und das macht, glaube ich, auch diese ganzen Debatten oft so wieder mit dem Gendern und so. Und jetzt wollen Pronomen, was soll das denn? Ne? Einerseits und umgekehrt auch null Verständnis für jemanden, der da wie ein Ochs vom Berg steht und sagt, ja. Also ich glaube, es braucht viel mehr Erklärung, warum die einen sagen, das brauche ich nicht und andere sagen, ich finde das aber wichtig, weil.
Ja, und die Frage ist ja, kann ich den anderen so lassen mit seiner Meinung? Und ich habe das Gefühl, das wird halt immer schwieriger, sondern ich habe den moralischen oder ideologischen Anspruch, dem anderen, der anderen Person, dem anderen Menschen meine Sicht der Dinge halt aufzudrücken. Und dadurch entstehen diese so starken Konfrontationen und der Dialog wird halt erschwert, ne? Also ich kann frei heraus sagen, dass ich auch eine Zeit lang wirklich gefremdelt habe mit dem Gendern, weil ich dachte so, hey, es geht doch jetzt nicht wirklich um die Sprache, sondern es geht doch eigentlich darum, wie ich dir als Mensch begegne, ne? Und ob ich dich wertschätze und genauso annehme, wie du mich dann annimmst, oder um was geht's da? Bis ich verstanden habe, ja, es hat aber für bestimmte Menschen eine hohe Bedeutung, weil sie darüber auch eine Form von Sichtbarkeit und Akzeptanz letzten Endes auch erfahren, ne? So, und das ist für ihre Persönlichkeit einfach sehr, sehr wichtig, ne, und gibt Sicherheit und Stabilität, das habe ich verstanden. Deswegen kann ich das auch gut umsetzen und schreibe das jetzt auch, ne, oder benutze das auch auf Webseiten oder in Mails. Ne,
also sowas wie, meine Damen und Herren und liebe alle anderen.
Ja, also möglichst, ne, möglichst frei und alle integrierend, so gut das geht. Was mich halt eher ärgert an diesen ganzen Diskussionen, ist, dass ich das Gefühl habe, dass man sehr schnell als Mann so einer Projektionsfläche unterlegt. Du bist doch auch einer von diesen Männern, ne, die sich auch schon mal toxisch verhalten oder die dieses und jenes halt ablehnen. Ne? Und ich dann denke, hey, Moment, woran machst du das jetzt fest? Ne? Also was ist dein Etikett, was du mir direkt draufklebst? Und ich finde, wenn ich die Diskussion verfolge zum Teil, finde ich die sehr radikal bis sehr aggressiv. Hab so das Gefühl, dass dann beijenigen, die so führen, also sowohl von männlicher als auch von weiblicher Seite, aber ich hätte eigentlich kein Interesse daran, mit Frauen, die so einen so radikalen Feminismus vertreten, weiter in Dialog zu geben. Ne? Also
du bist doch ein toxischer, privilegierter Mann. Ja, sieht man ja wieder, du redest mit einem anderen Mann. Das geht ja gar nicht.
Also, genau.
So in die Richtung.
Ja, genau, in die Richtung. Wir sind zwei Männer, wir dürfen uns doch jetzt überhaupt nicht darüber unterhalten und dürfen auch das Wort Feminismus vielleicht nicht in den Mund nehmen, ne? Weil wir einfach keine Frau sind oder so und uns eh nicht verstehen. Ne?
Bei dem Punkt bin ich voll bei dir, weil ich denke auch so dieses Miteinander reden und sich auch mal die anderen Perspektive erstmal anhören und vielleicht auch selber merken, selbst wenn ich glaube, ich bin der bessere Mensch und will die Welt zu einem besseren machen, dass ich vielleicht mindestens genauso viele Vorurteile habe wie der 60-jährige Gerüstbauer, um jetzt mal so ein Klischeebeispiel zu nehmen, so der da irgendwie dem Mädchen hinterher pfeift. Also so ich glaube, in diese Reflexion zu kommen, das fällt allen schwer, nicht nur den Männern, sondern oft auch der anderen Seite, ist so meine Beobachtung.
Ja, ich glaube zum Beispiel auch der Gerüstbauer, der den Pfiff hinterher macht. Es könnte ja auch sein, dass die Frau oder die junge Frau das gar nicht so schlecht findet.
Das kommt quasi nicht mehr vor, sondern es wird als Catcalling dann grundsätzlich negativ gesehen sozusagen.
Ja.
Möglichst auch mit einem akademischen Begriff.
Ja, aber das würde ich zum Beispiel in Frage stellen. Das wird ja zum Teil auch von Frauen selber in Frage gestellt. Ne? Also wir tun gerade so, als würden 40 Millionen Frauen sagen, das ist irgendwie eine Katastrophe. Ne? Ich glaube, es kommt immer wieder dann auch auf die Situation an. Wer ist das? Wie ist das Altersverhältnis? War das sehr, sehr anzüglich? Sind es irgendwie mehrere Männer, die einer Frau hinterher pfeifen und dann fällt noch ein Spruch hinterher?
Da geht es ja auch viel um Macht. Ich glaube nämlich schon, dass, so wie du das jetzt auch sagst, viele Schnappatmung bekommen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du kannst doch nicht sagen, einer Frau hinterher pfeifen oder das ist in Ordnung. Ne?
Also habe ich als Jugendlicher, glaube ich, gemacht. Ich glaube, dass ich das selber auch gemacht habe.
Junge Frauen auf jeden Fall sagen, ja, das müsstest du reflektieren und dann frag mal Frauen, wie das angekommen ist und so weiter. Kann ich übrigens auch total verstehen, diese Position, aber ich kann auch ein Stück weit deine Position verstehen, zu sagen, ne, per se das nicht direkt zu shamen und abzuwerten oder so und einfach auch zu akzeptieren, dass wir Menschen unterschiedlich sind und auch unterschiedlich miteinander umgehen.
Ich sage das bewusst deswegen, weil ich einen Artikel gelesen habe, ich glaube in einer der letzten Zeit, da ging es um zwei Frauen, die miteinander in den Dialog getreten sind, in Bezug halt auch auf Feminismus. Ne? Und da ging es auch um das Thema Flirten. Die eine Frau, die sagte, dass sozusagen diese Flirtversuche von Männern aufgrund dieser ganzen Debatten auch total abgenommen hätten. Also dass Männer sich auch zum Teil gar nicht mehr trauen, aktiv in einer gewissen Art und Weise zu flirten, weil man nicht mehr genau weiß, was noch okay ist. Na, so? Also da gibt es sozusagen eine Hemmung, eine Flirthemmung.
Ja, ich glaube, man kann ja auch immer fragen und so, aber ich glaube, es ist ja auch teilweise unsexy. Kann ich jetzt dich auf ein Getränk einladen? Ich meine, als Schulermann habe ich es da einfacher. Das sind zwei.
Also du könntest mich jetzt einladen, wäre okay.
Okay, aber ich finde, man kann ja auch immer fragen, aber das sind natürlich so Sachen und ich merke auch, es gibt einfach Leute, die sehr, sehr laut sind. Und es gibt viele Leute, auch Männer, aber auch Frauen, was ich so beobachte, auch in meinem privaten Umfeld, die sich dann zurückziehen, ne? weil ihnen das einfach auch zu anstrengend ist oder sie eben verunsichert sind. Taucht das denn dann auch dieses Thema, was wir jetzt hier diskutieren, also diese gesellschaftlichen Debatten letztlich ja auch zwischen Generationen, zwischen Geschlechter, zwischen mehr feministisch und vielleicht weniger feministischen Leuten, taucht das denn dann auch irgendwo indirekt auf in deinen Coachings oder in deinen Beratungen mit Männern?
Nicht vordergründig. Also es kommt im weiteren Prozess, kann es je nach Mann zu einem tatsächlichen Thema werden, nämlich im Sinne von, wie will ich als Mann in meiner Partnerschaft weiter agieren, mhm, und was braucht es da von beiden Seiten, damit das auf ein anderes Level kommt oder wieder ein neues, schönes Niveau findet, ne, in dem wir uns begegnen können. Mhm. Oder aber es taucht auf, wo sich wirklich der Mann auch ein Stück weit angegriffen gefühlt hat, mhm, weil er es als bedrohlich empfindet. Mhm. Ne? Weil er das Gefühl hat, ich werde hier als Mann nicht mehr verstanden.
Also ist eine Sprachlosigkeit.
Da ist eine gewisse Sprachlosigkeit. Und gleichzeitig habe ich schon beobachtet, auch eine Form von Ärger, von Wut. Und sich dem auch stellen wollen, ne? Also da wird dann auch einem bestimmten Instagram gefolgt, ne? Weil man sagt, ich will mich damit auch weiter beschäftigen. Und gleichzeitig haben wir eher so die Diskussion geführt, wieso ziehst du dir das sozusagen so rein? Und was ist der Triggerpunkt eigentlich, ne? So mit End-30er war
was,
das,
was,
ne,
war dann der Triggerpunkt?
Dieses per se, also er fühlt sich als Mann angegriffen, weil per se Männer angegriffen werden und er das überhaupt nicht verstehen kann. Er will es halt verstehen, mhm, und ich glaube, diese Pauschalverurteilung, die hat ihn auch eher wütend gemacht, ne? Mhm. Und hat gesagt so, Moment, jetzt seht mich doch erstmal als Mensch, als Mann, der diesen Job macht und greift nicht per se sozusagen diese ganze Branche an.
Vielleicht sich aber auch mal drauf einlassen, auf diese Kritik. Ich finde ja schon spannend,
ne? Ja, ja.
So, was ich vor 20 Jahren gedacht habe, oder da habe ich dann vielleicht auch noch gedacht, so von Stärke zeigen und so, das denke, sehe ich heute total anders. Wobei ich echt sagen würde, das finde ich so spannend in dieser Debatte, weil es wird ja so auf dieses Gender-Thema reduziert, dass es so ein Mann-Frau-Ding ist. Und ich würde eher sagen, nee, es ist ein Altersding. Also es hat ganz viel auch zu tun mit Lebenserfahrung. Du übernimmst irgendwelche Ideen, die du von Eltern, keine Ahnung, in der Schule aufgeschnappt hast, von Peergroup oder so, wie Männer zu sein oder nicht zu sein haben. Und dann geht man so seinen eigenen Weg und kriegt vielleicht mit 30, 40 raus, was man wirklich will. Und guckt nicht. Also, ne, ich sage, es ist nicht nur diese Auseinandersetzung für nicht auf der Genderbasis, sondern es hat eher auch mit Alter zum Teil zu tun.
Ja, es ist sicherlich auch ein Reifungsprozess, das auf jeden Fall. Also mir ist in dem Zusammenhang jetzt gerade nochmal bewusst geworden, dass in den Gesprächen die Argumentation der Männer dann ist, Frauen wollen in bestimmte Ebenen rein. Wenn es aber um bestimmte körperliche Tätigkeiten geht, ne, da ist es dann der Mann, der das weitermachen soll. Ne? Also diese Frage wird halt nicht gestellt.
Es gibt wenige Frauen, die Gerüstbauerinnen werden wollen.
Zum Beispiel.
Ja.
Es gibt tatsächlich einen Gap und der hat was damit zu tun, an welcher Stelle findet so körperliche Arbeit noch statt, ne, und so. Und da gibt es irgendwie eine Schere. Es findet in der Diskussion einfach nicht statt. Mhm. Ich habe auch noch kein Bild, wo es uns hinführt, ne, mhm, weil die Idee ist ja letzten Endes auch von uns beiden oder auch anderen männlichen Autoren, die wir so, dass es natürlich um eine Form von Gleichberechtigung und Annäherung der Geschlechter geht und nicht diesen Battle, ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, die letzten 16 Jahre hat Angela Merkel als Bundeskanzlerin doch das höchste Amt im Staat so bekleidet, ne?
Dann kann man gegenhalten, die Frauen verdienen immer noch deutlich weniger.
Absolut, ne? Ja. Das ist nicht okay. Und es hat sich auch wieder total gedreht, ne? Also die Besetzung in den einzelnen Länderparlamenten oder auch im Bundestag ist, glaube ich, um die 60% sind es männliche Abgeordnete. Mhm. Da heißt, da gibt es schon wieder eine Umkehrung. Und das bewirkt natürlich auch, dass wiederum in anderen Institutionen oder strukturellen Bereichen das möglicherweise auch ähnliche Auswirkungen hat. Ne?
Mein Steckenpferd ist ja auch so ein bisschen dieser kritisch-konstruktive Journalismus oder Bridging-Journalism. Also das heißt, Brücken zu schlagen. Und ich glaube, was das Problem ist, was es auch oft so aufgeheizt macht, diese Debatten, auch diese Begrifflichkeiten, ne, die dann oft aus dem Englischen kommen. Wir haben eben schon toxische Maskulinität gesprochen und zwar sehr akademisch, muss man sagen, versuchen wir ja sonst eigentlich zu vermeiden, aber da kommen die sehr stark. Und das ist manchmal sowas, da ist so eine politische Agenda dahinter.
Ja.
Ich sage immer, das sind die neuen Katholiken. Also mich nervt es genauso, wenn irgendwelche Eltern ihrer Tochter sagen, nee, das ist nichts für Mädchen oder das, ja, kannst du nicht zur Feuerwehr. Natürlich kann sie das. Und ich glaube, da müssen wir langfristig hinkommen. Es ist einfach auch so mein humanistischer Anspruch. Und umgekehrt nervt mich dann aber auch, wenn man sofort eben jemanden in eine Schublade steckt und sagt, ja, aber dass du die Stelle hast, ist nur dein Privileg, das hast du nur bekommen, weil du ein weißer Mann bist. Nee, der hat es vielleicht auch erarbeitet mit seinem, yeah, Know-how, mit seiner Empathie, mit seinem Wissen, sich da reingekniet. So, und ich glaube, das ein bisschen differenzierter zu betrachten und nicht diese Stempel draufzuhauen, auch genauso wenig auch den Stempel Feministin oder so, weil es sind ja auch tausend verschiedene Gruppierungen und Ausformungen zwischen Alice Schwarzer und heute jüngeren Feministinnen, würde ich auch mal einen riesen Unterschied sehen. Also ich glaube, dass wir müssen mehr in dieses, mehr wieder ins Zuhören kommen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ja. Und auch die Generationen miteinander reden, glaube ich.
Das ist einer meiner Lehrmeister, würde ich sagen. Der hat diesen schönen Satz auch nochmal geprägt. Wenn alle auf Senden eingestellt sind, hört keiner mehr zu. Ja. Und wir sind alle auf Sendung. Das hat aber auch was wirklich mit dieser Vielfalt von Kanälen zu tun.
Hab dann meine eigene Bubble, wo ich dann auch sehr viel Zuspruch bekomme,
ja,
oder ein Shitstorm, wenn es gesteuert ist.
Ja, und ich finde, ich bin tatsächlich da auch, glaube ich, schon ein Kritiker der sozialen Medien, weil ich finde, ein wirklicher Austausch und Dialog ist da einfach gar nicht möglich, ja, sondern ich versuche möglichst viele Unterstützer und Unterstützerinnen hinter meine Message halt zu bringen, und je größer die Gruppe, desto mehr Reichweite und Aufmerksamkeit bekomme ich halt auch. Da findet aber kein wirklicher Dialog oder Austausch an der Basis statt. Und dafür müssen wir uns, meine ich, als Menschen schon wieder verstärkt in Präsenz auch in größeren Gruppen begegnen, ja, damit das möglich ist.
Das war ja auch ein Grund übrigens, warum wir das hiermit gestartet haben, weil ich so gemerkt habe, naja, MeToo-Riesen, ne, Männlichkeit, die neuen Bilder, Themen, das wird doch debattiert. Und wenn man irgendwie so in dem Kosmos von Medienleuten ist, irgendwo zwischen SZ, Zeit und hier WDR, da sind es halt so große Themen, und ich habe auch viele Kollegen, die Elternzeit nehmen, das ist für die selbstverständlich. Und dann, wenn du erzählst aus deinen Coachings, wo du ein relativ breites Spektrum an Leuten kriegst, da ist das gar nicht so Thema, wenn wir mal ehrlich sind.
Nein, es ist, wie ich eben schon sagte, es wird indirekt ein Thema, ja, aber es ist nicht per se so, dass ich sage, oder dass ich den Anspruch hätte, es sollten jetzt alle Männer mal kommen, weil sie irgendwie eine Schwierigkeit hätten mit der aufkommenden MeToo-Debatte. Es ist aber so, dass es manchmal halt so als Querschnitt reinschießt, und dann wird es erst nach ein paar Sitzungen richtig deutlich, ne?
Und ich glaube, viele Männer kommen ja dann auch zu dir, gerade weil du wahrscheinlich nicht so eine Agenda hast. Wenn du jetzt, sag ich mal so, sagst, so eine feministische Agenda hast, sie müssen aber sozusagen ihre toxische Männlichkeit reflektieren, dann würden die ja gar nicht zu dir kommen.
Nein, 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 ich bin ja wirklich total neutral. Erstmal nehme ich sie alle an, weil sie eine Sorge haben, ne? Es ist ja irgendwas, was nicht
weil sie auch Hilfe brauchen.
Weil sie Hilfe brauchen und eine Klärung brauchen erstmal. Und dann kann es ein bisschen brauchen, bis man merkt, ah, das ist, ja, stimmt, da habe ich was beobachtet bei mir, oder da ist dieser und jener Gedanke gekommen, oder diese Gefühle wurden da angetriggert, ne, oder das braucht halt ein bisschen. Gerade wenn es um Partnerschaften geht, geht es natürlich auch da erstmal wieder um in Kontakt kommen. Also selbst wenn es auf eine Trennung hinausläuft, ne, oder die schon vollzogen ist, und es nachher um das Sorgerecht des gemeinsamen Kindes geht, dann braucht es den Kontakt ja auf der Elternebene in dem Fall, damit es für alle drei ein guter, gangbarer Weg wird, ne? Und dann nützt mir alles nichts, was von irgendeiner Seite, sei es männliche oder weibliche toxische Verhaltensweisen, das Ganze in eine Negativspirale bringen würde, ne? So, du hast da Verhaltensweisen, wo du dich eher größer machen möchtest und sie kleiner. Also es kann die Punkte auch geben, also je nach Prozessverlauf, ne? Das sehe ich dann schon auch als meine Rolle an, nochmal darauf hinzuweisen, wie ich das wahrnehme. Ne? Das kann dazu führen, dass natürlich auch jemand nicht mehr wiederkommt. Aber dann hat er es zumindest mal gehört. In der Regel endet es nicht so.
Wir sind ziemlich meandriert heute, aber ich fand es trotzdem total spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil ich glaube, es sagt auch ein bisschen was über Männer auf der Suche, was heute ein Mann ist, oder Männlichkeit. Es gibt Einflüsse von es gibt unglaublich viele Faktoren. Diese Diskussion um Gleichstellung, Feminismus heute, es gibt dieses verschiedene Generationen ticken da, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Ja, persönliche Prozesse, die auch bei dir häufig in dem Coaching sind. Und wir haben uns gedacht, dass wir ein bisschen mehr gucken wollen auf diese behaupteten, verletzten, gekränkten, verunsicherten Männer vielleicht. Es gibt ja mittlerweile viel, viel Bücher, auch Forschung dazu, und würden gerne mal in diese Richtung gucken, die nächsten Folgen.
Ja, absolut. Also es gibt Kollegen und Kolleginnen, die haben sich weitaus tiefer da reingefuchst, als ich das zum Beispiel gemacht habe. Ich fände den Dialog oder den Austausch dazu und die verschiedenen Perspektiven nochmal sehr interessant, um das abzugleichen, was man einerseits wahrnimmt, beobachtet oder aus Forschung hat, und gleichzeitig, was so in der Praxis erlebt wird. Und mit den Männern, mit denen ich in Kontakt bin, sei es in der Beratung oder auch auf irgendwelchen öffentlichen Treffen oder so, die sind alle, finde ich, sehr divers und durchaus sehr reflektiert und haben trotzdem auch das Gefühl, da ist irgendwie, verändert sich da gerade was.
Ich merke das auch. Einerseits freue ich mich total darauf, auch über dich da in neuen Kontakte zu kommen, weil ich bin wirklich in so einer Bubble von Medienschaffenden, die sich sehr einig sind. Zum Teil, das ist total langweilig, zum Teil in ihrer feministisch-modernen Haltung, dass sie auch natürlich für ihre Kinder da sind, was ich super finde. Aber es ist dann auch ein bisschen wenig divers, sondern wirklich sehr so aus einer Sicht, weil es natürlich alles Akademiker sind, alles auch Städter sind. Und dann finde ich eben spannend, da in die andere Richtung zu gucken, auch mal mit Frauen darüber zu sprechen. Ich fände zum Beispiel cool, Katja Lewiner mal einzuladen.
Ja.
Die hat mehrere Dutzend Männer besucht und Männerwelten sich angeguckt, um eben so ein bisschen Diversität.
Ja, ich habe da auch schon eine Fantasie zu. weshalb die Männer sich gerne daran auch beteiligt haben.
Die klären wir dann bitte beim nächsten Mal. Und wir würden vor allen Dingen euch sehr gerne beteiligen. Wie nehmt ihr das Ganze wahr? Ist es vielleicht auch so alles so ein bisschen wabernd gerade, weil es eben viel Neues gibt, viel Input gibt, wir Männer uns mal auch den Arsch hochkriegen müssen und uns darüber unterhalten wollen, was für Typen wir heute eigentlich sein wollen, ob Heteros, ob Homos, wie auch immer. Schreibt uns sehr gerne, wie ihr diese Debatte erlebt, zum Beispiel um toxische Männlichkeit. Wann ist für euch ein Mann oder wie hat sich das vielleicht auch im Laufe des Lebens verändert? Männerkram@yahoo.com. Also schreibt uns sehr gerne eine Mail, wir freuen uns da wirklich. Männerkram mit AE geschrieben, Männerkram@yahoo.com. Wir wollen jetzt wirklich einsteigen, uns mal dieser angeblich verletzten männlichen Seele hinzugeben sozusagen und auch zu gucken, was es da an Vielfalt gibt.
Absolut. Ja, wir freuen uns auf rege Teilnahme, wo auch immer, auf welchem Kanal. Till und ich bleiben weiter im Austausch und graben jetzt auch noch ein bisschen tiefer. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Und abonniert uns gerne, Männerkram. Bis bald.
Ciao, ciao.
Männerkram auf iTunes, Spotify und männerkompass.de. Schreibt uns an männerkram@yahoo.com.